ich habe so, eigentlich ist so ein bisschen, meine Botschaft ist so ein bisschen zweiteilig, aber ich versuche es irgendwie zu kombinieren, damit ihr nicht merkt, hey, die haben überhaupt gar keinen Zusammenhang und so weiter. Ne? Aber um was es mir geht, es geht einfach auch um wirklich geistliche Prinzipien. Ich glaube an geistliche Prinzipien, ich glaube an geistliche Gesetze. Ich glaube, wenn wir sie befolgen, dass Gott uns unheimlich segnet. Ich glaube aber nicht, dass wenn wir sie das einfach nur stupide befolgen. Ich glaube, dass wenn wir sie wirklich aus dem Bund heraus, den wir mit Jesus haben, dem Bund heraus, den wir mit Gott haben, diese Dinge umsetzen, dass Gott uns wirklich segnet. Ein Witz. Da war eine Person, die ist zum Arzt gegangen, weil sie ständig Schmerzen hatte und kommt zum Arzt und sagt zum Arzt, Doktor, egal was ich an meinem Körper berühre, ich habe solche unheimlichen Schmerzen. Können Sie mir helfen? Und der Arzt sagt, hey, können Sie mal Ihren Kopf berühren? Und er berührt seinen Kopf, sagt, ich berühre mal, und fängt an zu schreien, ah! Sagt er, hey, können Sie vielleicht Ihren Fuß berühren? Dann berührt er seinen Fuß und sagt, ah! Sagt er, können Sie Ihren Bauch berühren? Und er berührt seinen Bauch und er sagt, ah! Und der Arzt sagt, hey, das ist ganz einfach. Ihr Finger ist gebrochen. Und so sind wir manchmal, dass wir in allen möglichen Dingen suchen wir sozusagen die Lösung und alle möglichen Dinge machen uns irgendwie Probleme und alle möglichen Dinge und wir denken, hey, wir brauchen eigentlich 2432 Antworten und Lösungen für all die Probleme, die wir haben, beziehungsweise für all die Umstände, in denen wir uns befinden. Dabei ist es möglicherweise einfach nur eine einzige Sache, die einfach nur gerade gerückt werden muss. Und so ist es oft einfach in unserem Leben wirklich. Dass es, manchmal sieht es so aus, hey, so viele Sachen laufen vielleicht schief, so viele Sachen sind möglicherweise, keine Ahnung, komplett aus dem Ruder gelaufen und wir denken, hey, hier habe ich etwas und hier habe ich etwas und da habe ich etwas und du denkst irgendwie, du kommst gar nicht mehr drum herum und ich brauche so viele Lösungen in meinem Leben, aber möglicherweise ist es einfach nur eine einzige Sache, die einfach nicht ganz im Lot ist. Und wenn die in Lot kommt, alle anderen Sachen fangen sich an, wieder gerade beziehungsweise neu und richtig auszurichten. Und da, heute möchte ich ein bisschen über David sprechen, weil David ist ein ganz besonderer Typ. Hey, wir wissen alle, die Bibel sagt, dass David war ein Mann nach Gottes Herzens, aber voll mit Fehler, der Junge. Okay, hey, voll, der war zwar ein Mann nach Gottes Herzen, aber der Junge hatte so viele Fehler in seinem Leben, manchmal so, und so viele schräge Einstellungen, die waren nicht immer einfach. Weißt du, ich meine so, wenn David bei mir in der Gemeinde wäre, bei uns in der Gemeinde, dann würde ich die nächsten 2 Monate Seelsorge-Sessions für ihn schon mal vorreservieren. Weil er hat Probleme mit Frauen, er hat Probleme mit Familie, er hat Probleme mit Kindern, er hat Probleme, weißt du, so, und es ist gar nicht so einfach, und dieser Junge, aber trotzdem sagt Gott, dass sein Herz ist nach Gottes Herzen. Das bedeutet, er hat diese eine Einstellung, irgendetwas in seinem Leben macht er sowas von richtig, dass Gott wirklich sowas von Wohlgefallen an ihm hat. Und das heißt nicht, dass er alles richtig macht, aber diese eine Sache, die ist so grundlegend in seinem Leben, dass Gott sagt, hey, das ist, was wichtig ist. Und vielleicht kennt ihr all diese Geschichte. David hat schon mal eine sehr interessante Vorgeschichte. Ihr wisst es natürlich alle. Aber David war 14 oder 16 Jahre alt, als Samuel kam und Samuel hat nach dem neuen König gesucht. So, er kam zu Jesse im Englischen zu ihm nach Hause, weil er hatte ja 7 Söhne. Das Ding ist, David war gar nicht da. Und die Geschichte, wieso David nicht da war, ich glaube, dass David es auch in seinem Psalm beschreibt, dass die Bibel sagt, dass er von sich selber sagt, dass seine Mutter ihn in Sünde empfangen hat. Was höchstwahrscheinlich davon zeugt, dass er eigentlich ein Kind war, das außerhalb von der ursprünglichen Familie entstanden ist. So, damit er nicht jeden Tag sozusagen beim Vater ist, ihn an seinen Fehler erinnert, hat er ihn zu den Schafen geschickt. So, Samuel kommt und sieht diese 7 fantastischen Söhne und denkt sich bei jedem, hey, das ist er, das ist er, das ist er, das ist er. Und Gott sagt, weißt du was, ich schaue nicht aufs Äußere, ich schaue aufs Herz. Und irgendwann mal sagt er, hey, weißt du, das Öl fließt nicht irgendwie. Hast du vielleicht noch einen anderen Sohn? Weißt du, wie wenn niemand weiß. Jeder weiß es, aber jeder verschweigt. Kennt ihr das? wir Kroaten sind voll gut in dem, weißt du, ich meine so, jeder weiß, was los ist, aber jeder verschweigt, tut so, als wäre es gar nicht da, weißt du, ich meine so ein Riesenelefant im Raum, aber jeder tut so, als wäre er nicht da, weißt du, ich meine so, nein, nein, nein. Und dieser Elefant war in dem Fall David, sagt er, ja, ich habe da so einen Sohn, der ist auf dem Feld, sagt er, hey, hol ihn. Er holt Balm und das Öl fließt. So, er wird gesalbt und über ihm wird proklamiert und prophezeit, das ist der König, an dem Gott wohlgefallen hat. So, aber es vergehen jetzt 14 Jahre vergehen, bis David wirklich in einen Teil seines Königtums hineinkommt. Und dann weitere 7 Jahre, bis er dann über ganz Israel König wird. Aber diese 14 Jahre, wisst ihr mal, hier hast du jemanden, an dem Gott wohlgefallen hat. Hier hast du jemanden, der Gott liebt. Hier hast du jemanden, der Gott unheimlich mag, der Gott nachfolgt, der wirklich versteht, wie wichtig es ist, Gott nachzufolgen. Aber 14 brutale Jahre erlebt. Und was für mich heißt ist, hey, nur weil wir Gott nachfolgen, heißt es nicht, dass wir nicht durch schwierige Situationen durchgehen. Nur weil wir Gott nachjagen, nur weil wir Gott nachfolgen, nur weil wir Gott lieben, heißt es nicht, dass wir, dass nicht wirklich interessante Umstände in unserem Leben irgendwann mal kommen. Und manchmal ist es sogar wichtig, dass sie kommen. Weil da sieht man dann wirklich unser Herz. Weil das Ding ist, David hatte zweimal die Möglichkeit, Saul, der ihn die ganze Zeit umbringen wollte, weißt du, ich meine so, ihn umzubringen. Und hat es nicht getan. Das ist so, das heißt, er hat eine Herzenshaltung, die passt irgendwie. Aber eine Szene, und ich glaube wirklich, die ist echt krass. Hier hast du David, der einfach ein Herz nach Gottes Herzen hatte, und dadurch, dass er ein Herz nach Gottes Herzen hatte, auch wenn er abgelehnt wird von dem König Saul, abgelehnt wird, irgendwie fühlen sich Leute, vor allem die Schlimmen, zu ihm angezogen. Möglicherweise wegen seinen Hosen, möglicherweise wegen seinem Kleidungsstil, keine Ahnung, ist mir egal. Auf jeden Fall, sie fühlen sich zu ihm angezogen. Nein, wegen seinem Herzen fühlen sie sich zu ihm angezogen. Das heißt, die Bibel sagt, all die Depressiven, all die, die in Schulden sind, all diejenigen, die Bösen, kommen zu David und versammeln sich um ihn. Weißt du, mein Sohn? Das heißt, wenn du ein Herz nach Gottes Herzen hast, dann versammeln sich um dich nicht die großen Prediger, sondern diejenigen, die eigentlich niemand um sich haben will. Fragt Jesus. Fragt Jesus. Um Jesus haben sich nicht die Pharisäer gesammelt. Oh ja, ja, um Jesus haben sich Pharisäer gesammelt, um ihn zu töten. Um ihn haben sich die Geistlichen versammelt, die ihm erklären wollten, hey, pass auf, was du machst, ist hier komplett falsch. Aber wegen seinem Herzen, diejenigen, die sich um ihn gesammelt haben, sind die Sünder. Diejenigen, die sich um ihn gesammelt haben, sind die Bösen, sind diejenigen, die du eigentlich natürlich nicht um dich herum haben willst. Und so war es eben so bei David. So, und das Ding ist, du musst verstehen, dass wenn sich Leute um dich herum sammeln, das sind meistens Leute, die selber eigentlich Seelsorge brauchen, und wenn sie nicht befreit sind, dann reagieren die zum Teil echt schlimm. Und so hast du hier diese Situation, dass David, hier um ihn sammeln sich diese Leute, und die später werden sie zu den Helden Davids. Das ist ja das Krasse, dass die später zu den Helden Davids werden. Aber sie sammeln sich um ihn und sie verstecken sich eigentlich vor Saul, beziehungsweise sind ständig auf der Suche, wo können sie eigentlich Unterschlupf finden, um vor Saul eigentlich zu fliehen, beziehungsweise sich zu verstecken. Sie gehen zu den Philistern, die Philister nehmen sie nicht auf und so weiter und all diese Sachen. Und in Ziklag waren all ihre Familien, so als sie zurückkehren, und hier fängt unsere Geschichte an. Sie suchen irgendwo Unterschlupf, sie suchen irgendwo Sicherheit, sie suchen bei den Philistern und sagen, hey, können wir bei euch wohnen, weil wir sind nicht in Sicherheit in unserem eigenen Land. Und sie sagen, hey, weißt was, Kollege, das ist nicht unser Problem, geh nach Hause. Und er findet eigentlich nirgends Sicherheit und geht zurück nach Ziklag, so in der Zeit, wo er von Ziklag weg war. Und hier fängt unsere Geschichte an. Und schaut mal in 1. Samuel, Kapitel 30, Abvers 1, steht: Und es geschah, als David und seine Männer am dritten Tag nach Ziklag kamen, waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen, und sie hatten Ziklag geschlagen und mit Feuer verbrannt, und sie hatten die Frauen und was sonst in der Stadt war gefangen weggetrieben, vom kleinsten bis zum größten. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggetrieben und waren abgezogen. David und seine Männer kamen zur Stadt, und siehe, sie war mit Feuer verbrannt, und ihre Frauen, Söhne und Töchter waren gefangen weggeführt. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Das ist Szenen, die ein Mann nach Gottes Herzen 14 Jahre lang möglicherweise, das war natürlich eine von den schlimmeren, aber erlebt hat. Dass hier kommt er an, sucht eigentlich nach Unterschlupf, sucht nach eigentlich Sicherheit. Und als er nach Hause kommt, anstatt dass er Sicherheit gefunden hat, was er dann sieht, ist, dass er alles verloren hat. Und schlimmer als das, im Vers 6 steht, und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Die Leute, die ihn gemocht haben, die Leute, die eigentlich zu ihm gegangen sind, weil sie an ihm etwas gesehen haben, weil sie aber so labil sind, eine Sache passiert und sie sagen, hey, du bist nicht mehr der. Und sie wollen ihn steinigen. So, und hier siehst du das Herz von David, weil das nächste, was David macht, das ist krass. Das nächste, was David macht, du siehst das, obwohl er Druck hat. Und wir alle wissen, wie das ist, wenn irgendwie die Umstände in unserem Leben komisch sind. Du bekommst eine Mitte, weißt du, hast einen sonnigen, schönen Tag, aber eine Nachricht bekommst und das zerstört dir irgendwie alles. Weißt du, ich meine so, hätte das nicht warten können, bis es regnet oder sowas. Weißt du, ich meine so, irgendwie so in die Richtung, weißt du. Und wie schwer es dann sogar ist, du weißt, was richtig, du weißt, du musst beten, du weißt, du musst das machen, aber du kriegst es nicht auf die Reihe, weil in deinem Kopf geht sowas von ab. Deine Gefühle gehen sowas von ab. Und du hast den Eindruck, hey, egal was ich jetzt machen würde, egal, weißt du, das kriege ich nicht hin. Du weißt, du musst zu Gott, aber irgendwie kommst du da nicht hin, und weil die Gefühle, die Gedanken sowas von massiv sind da. Aber genau so einer war David nicht, weil er es gelernt hat, zu Gott zu kommen. Und schaut mal, das nächste, was die Bibel sagt. Und aber David stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Die Bibel sagt, weißt du mal so, alles verloren, alles verloren, alles verloren. Und hier hast du noch diejenigen, die eigentlich deine Freunde sind, die wollen dich steinigen, weißt du, mit Steinen da. Und das Einzige, und wisst ihr was? Und David weiß nichts Besseres zu tun, als sich im Herrn zu stärken. So, was wichtig ist, hier ist nicht, dass Gott ihn stärkte. Das ist ganz wichtig. David stärkte sich selber im Herrn. Das ist aktiv. Wir hätten gern, Gott, ich brauche dich, komm, stärk mich. Nein, 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 nein. So funktioniert es nicht. Es ist eine aktive Sache, wo ich zum Herrn komme und mich in ihm stärke. Nicht, wo ich zum Herrn komme und sage, bitte, ich brauche es jetzt unbedingt, ganz dringend. Nein, sondern es ist eine aktive Sache, wo David sich selber im Herrn stärkte, weil er verstand, wie es funktioniert. Und wir hätten gerne und wir denken, ja, Gott muss doch, Gott kann doch und all diese Sachen. Aber ja, Gott kann und Gott, naja, müssen muss er nicht. Aber Gott kann. Aber die Frage ist, wie kommen wir dahin? Die Bibel sagt, David stärkte sich im Herrn. Nicht David ging zum Herrn und stand da komplett geschützt und wurde von ihm gestärkt und dann kam er raus und hat jetzt die... Nein, 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 nein. David wusste, er muss sich stärken, aber wo? Und zwar im Herrn. Das Ding ist, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, Muskeln aufbauen will, dann gehe ich nicht ins Fitnessstudio und gucke mir die Leute an, wie sie trainieren und kommen raus und haben solche Muskeln. So hätten wir es gerne. Bei Gott. Aber ich gehe ins Fitnessstudio, um mich dort zu stärken, weil das der Ort ist, wo ich Gewichte heben kann, damit meine Muskeln wachsen. Und dann gehe ich nach Hause und sage, Schatz, guck mal. Nein. Ja. Und das ist das, was David wusste. Hey, er wusste, pass auf, ich musste an einen Ort kommen, wo ich mich selber stärke. An einen Ort kommen, wo ich mich selber sozusagen aus Gott rausziehe. Wo ich sage, hey, ich sehe Gott und ich nehme es von ihm an. Ich sehe Gott als den Versorger und ich reiße es an mich. Ich sehe Gott als meinen Friedefürst und ich reiße diesen Frieden an mich, egal wie lange es dauert. Weil das Ding ist, auch im Fitnessstudio kriegst du es nicht einmal hin. Ich wünschte es vielen, dass es so wäre, aber... Aber er stärkte sich im Herrn, und schaut mal, was er aber eigentlich macht ist, er hat hier natürliche Umstände, aber er versteht, dass er diese natürlichen Umstände, die Probleme muss er in einen anderen Raum bringen. Er muss es in den geistlichen Raum als allererstes bringen. So, du bringst es in den geistlichen Raum, danach ist eine natürliche Aktivität notwendig, ja. Aber das war das Leben von David. Das war das Leben von David, dass er die Dinge als allererstes geistlich sah und dann im Natürlichen aktiv wurde. Und David, du siehst es mit Goliath. Hey, Goliath, ein Riese, weißt du, mein so, er war zwischen 3,60 Meter und 4,20 Meter groß, okay? Und das ist nicht nur für unsere Kinder hier, sondern er war wirklich so groß, okay? Er war wirklich so groß. Ich glaube, wenn die Bibel es sagt, glaube ich es, okay? Und wenn die Bibel sagen würde, er war 24 Meter groß, ich würde es glauben, weißt du, mein so, wenn die Bibel sagt, dass ein großer Fisch Jona verschluckt hat, ich glaube das. Und wenn die Bibel sagen würde, dass Jona sogar einen Wal verschluckt hat, würde ich das auch glauben. Nur weil es die Bibel sagt. Weil ich meine, nur weil es die Bibel sagt, ich würde es glauben. So bin ich irgendwie naiv. Aber und er sieht hier, er kommt, weißt du, wieder. Er war irgendwo ganz anders. Hier ist es, hier ist dieses Schlachtfeld. David, Goliath ist noch nicht mal in der Nähe, sondern hier sind zwei Schlachtreihen. Zwei Schlachtreihen, die Philister sind da und hier sind die Israeliten. So, die Israeliten haben brutale Angst. So, wieso haben die Israeliten Angst? Das Ding ist, die hatten ja nicht mal Waffen. Das muss man verstehen vom Hintergrund dieser ganzen Geschichte, weil die Philister, die sie eigentlich sozusagen über sie geherrscht haben, haben von ihnen als allererstes, und das ist wichtig in geistlicher Kampfführung, dass du erstmal die Waffen des Feindes komplett wegnimmst. Das heißt, die hatten gar keine Waffen und hatten Muffe. So, Philister haben sich gedacht, weißt du was, wir bringen hier nur einen raus. Und zwar Goliath. Und lass, hey, wer gegen ihn gewinnt oder er gegen jemanden gewinnt, hey, weißt du was, wir machen hier kein Gemetzel draus. Lasst uns einfach einen richtig guten UFC-Fight sehen hier, okay? Oder einen Boxkampf, weißt du, ich meine so Wrestling, aber so mit Blut und so. Und die Israeliten haben Muffe, haben Angst. Warum? Weil sie diese Größe dieses Philisters sehen. Und 40 Tage lang, was Goliath macht, kommt jeden Tag raus vor die Schlachtreihen und verpönt, nicht nur die Schlachtreihen, sondern er verpönt ihren Gott. So, David, rein zufällig, Zufall und Gott, das ist so, das geht, das ist wie Plus und Plus bei Magneten, die, bam. Und David kommt, und das ist interessant, David kommt dorthin. Und denkt sich, hey, was ist denn hier los? Weil eigentlich sollte er nur seinen Brüdern ein Vesper mitbringen, weißt du, Vesperbrot. Und er sieht, was da abgeht, da geht gar nichts ab. Und er fragt aus, was ist denn hier los und so weiter und so. Und was er eigentlich merkt, ist, hey, alle schauen da nach oben, wie groß dieser Philister ist. Aber David hat einen anderen Blickwinkel. David schaut nicht nach da oben. David schaut zwei Level drunter und sagt, hey, der Junge war nicht beim Arzt. Er ist unbeschnitten. Wenn man das so sagen darf in der Gemeinde. Alle schauen auf seinen Kopf, auf seine Größe. David sagt, der Junge war nicht beim Arzt, wo ist das Problem? Was will dieser unbeschnittene Philister? Das sind sozusagen die schlimmsten Schimpfworte der damaligen Zeit. Und er schaut ihn an. Und weiß ganz genau, vorbei, weil das Ding ist, hier ist ein natürlicher Kampf, aber ich muss diesen Kampf in eine andere Arena bringen, und zwar in den geistlichen Raum. Und er sagt, alle schauen ihn natürlich an und versuchen ihn natürlich zu besiegen, aber ich muss es in eine andere Arena bringen, und in dieser Arena sehe ich, der Junge war nicht beim Arzt, ich aber schon. Und das bedeutet, hey, ich bin beschnitten, ich bin in den Bund mit Gott, was will dieser unbeschnittene Philister? Das allererste, was du machst, ist, du bringst diesen Kampf in einen anderen Raum. Es ist manchmal so schwierig, wenn die Umstände da sind, aber das ist das erste, was wir machen müssen. Die natürlichen Umstände, du musst dieses Ding in einen übernatürlichen Raum erstmal bringen. Du musst ihm erstmal erklären, wer du bist. Weil das Ding ist, im Natürlichen ist der Teufel viel stärker wie du und ich. Du magst es vielleicht nicht hören, weil du denkst, hey, nein, wir sind stark. Nein, wir haben mehr Autorität. Das Ding ist, wenn ich im geistlichen Raum ist er möglicherweise, keine Ahnung, Hulk. Aber im geistlichen Raum bin ich Polizist. Das heißt, ich habe mehr Autorität wie der Teufel. Der Teufel, wissen Sie, der Teufel ist schon seit 6000 Jahren und weiter drüber hinaus ist er im Fitnessstudio. Weißt du, der ist viel stärker wie ich. Aber ich habe viel mehr Autorität. Und deswegen verstehe ich, hey, wenn er im Natürlichen kann ich ihn nicht besiegen. Kann ich nicht. Wir wünschen nur, manchmal haben wir so diese Vorstellung, nein, wir sind viele Steine. Nein, sind wir nicht. Wir haben nur mehr Autorität. Aber die Sache ist die, im Natürlichen funktioniert das nicht. Das heißt, wir müssen dieses Ding in eine andere Dimension führen. Was der Feind versucht, das ist jetzt der zweite Teil meiner Botschaft. Was der Feind versucht, er versucht, dass du dich versteckst. Es gibt vier Verstecke, die ich in der Bibel sehe, wo der Feind versucht, dich hineinzudrängen. Dass du nicht das ausführst, dass du nicht das auslebst, wozu du eigentlich ausgesandt wurdest. Und die erste Person, von der wir wissen, dass sie sich versteckt hat, ist Adam und Eva. Und das ist dieses, und ich nenne es, das ist dieses Schamversteck. Schamversteck, dass du dich unwürdig fühlst, überhaupt in der Gegenwart des Herrn zu sein. Dass du dich unwürdig fühlst. Möglicherweise hast du eine blöde Woche hinter dir. Möglicherweise hast du eine blöde Entscheidung getroffen. Möglicherweise hast du wirklich sogar sowas ins Fettnäpfchen getreten, dass es krass war. Aber was der Feind versucht, ist, er versucht dich in dieses Versteck zu drängen, und zwar in dieses Schamversteck. So, wenn du aber in diesem Versteck verbleibst, was du dann machst, ist, du fängst an, dich zu kleiden mit anderen Sachen, mit denen du dich nicht kleiden sollst. Sie haben sich mit Feigenblättern gekleidet, und bitte mach das nicht, aber sie haben sich mit Feigenblättern, Menschen, was sie heutzutage machen, sie kleiden sich dann nicht mit Feigenblättern, sondern sie kleiden sich zum Beispiel mit Sachen wie zum Beispiel, dass sie unnahbar werden. Weißt du, ich meine so, hey, lass mich in Ruhe, ich will nicht zu viel von mir offenbaren. Dass sie möglicherweise mit Ärger, weißt du, ich meine so, wenn du zu nah an sie herankommst und so weiter, um sich selber zu schützen, werden sie verärgert oder Ärger und stoßen dich ab. Und solche Sachen, mit solchen Sachen fangen wir uns an, dann zu kleiden. Wir kleiden uns dann mit zu viel Reden manchmal, damit der Gegenüber mir nicht die richtigen Fragen stellt, wo ich nicht weiß, wie ich antworten soll. Kennt ihr das? Weißt du, du fragst, du hast eine tolle Konversation mit irgendjemand und dann fragst du eine Frage und auf einmal Blick weg, weißt du, ich meine so, irgendwie kommst du nicht mehr aus den Mümmern, sondern denkst du, weißt du, ich meine so, da muss ich jetzt weiterbohren. Nein, mach das bitte nicht. Und schlechte Erfahrungen, die du hattest und dass du dich dann selber ausgrenzt von anderen und so weiter und all diese Sachen, das ist etwas, was der Feind versucht, dass er versucht, dich in ein Versteck zu drängen. Und dann hast du nochmal eine Person, die sich eigentlich versteckt hat. Und zwar, du hast Gideon. Und dieses Versteck nenne ich das Zweifelversteck. Das erste ist das Schamversteck, wo du etwas gemacht hast und du fühlst dich unwürdig und glaub mir, wenn du Gott dir anschaust, jeder von uns ist unwürdig, in seine Gegenwart zu kommen. Das ist so. Und ich könnte nichts machen aus meiner eigenen Kraft, dass ich würdig bin und so gut aussehe, dass ich wirklich vor ihm stehen kann. Deswegen hat er seinen Sohn gesandt. Reine Gnade. Aber ich von mir aus, unmöglich. Unmöglich. Weil es gibt so viele Dinge in meinem Leben, ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, es gibt in meinem Leben Dinge, die offenbare ich jeden. Und ihr kennt mich als Hirwoe und möglicherweise genau jeder auf irgendeine Art und Weise. Aber dann gibt es Dinge in meinem Leben, die offenbare ich wirklich nur einem kleinen Kreis. Wie zum Beispiel meiner Frau oder meinem Sohn. Zum Beispiel Ärger und so weiter. Nur bei denen, bei euch nicht. Ihr Spaß. Nein. Hey, weh. Das dürft ihr nicht machen. Und dann gibt es aber Sachen, die behältst du für dich. Und nicht mal die nahesten, die an dir dran sind. Und ich sage nicht, dass es richtig oder falsch ist. Ich sage nur, es gibt so, wir Menschen sind so. Aber dann gibt es Sachen, und die finde ich immer so interessant. Die kennt jeder andere außer dir. Du denkst, du bist so toll. Du denkst, du bist sowas von, wie sagt man, selbstkontrollierend und all diese Sachen. Aber was rauskommt, ist so, manchmal so, dass sogar in der S-Bahn auf einmal, weißt du, so, die S-Bahn ist total voll, jeder Waggon ist irgendwie total überfüllt, nur bei dir ist irgendwie Platz. Weißt du, so. Wenn dir das regelmäßig passiert, dann ist es dieses Gebiet, weißt du, so. Wo du denkst, hey, du bist so toll, aber alle anderen merken, hey, irgendwas. Nein, anyways, wir sind alle toll. Aber dann hast du dieses Versteck, wo der Feind dich versucht hineinzudrängen, ist dieses Versteck, wo du zweifelst, wo du dich unwürdig fühlst, wo du zweifelst an deine Berufung. Und Gideon war so einer. Gideon hat sich versteckt in einer Zeit, ja, es war Dürre, es war eine Zeit, wie ich meine, so, wo die Feinde überall waren und er musste sogar das, was er hatte und was er reinholte und sein Essen und so weiter, musste er verstecken. Und er selber hat sich auch versteckt. Aber Gott wollte nicht, dass er sich versteckt. Aber das Ding ist, er hat sich möglicherweise unwürdig gefühlt. Und das, was er sagt, hey, ich bin der Geringste in der Sippe meines Vaters, in der geringsten Sippe des geringsten Stammes und so weiter. Und sagt, wer bin ich? Aber Gott war da. Gott liebt es irgendwie, solche Menschen zu benutzen. Gott liebt es irgendwie, solche Menschen zu benutzen, die wirklich von sich denken, hey, wer bin ich? Ich habe das schon so oft erzählt. Am Anfang meines Glaubenslebens habe ich immer gedacht, hey, das ist so einfach für Gott, mich zu benutzen. Ich sehe gut aus, ich bin groß, kann reden, charismatisch, kann Witze erzählen und so weiter. Hey, voll leicht, Gott mich zu benutzen. Und bis ich gemerkt habe, Gott benutzt euch ja nicht. Halleluja. Sondern er benutzt die Demütigen. Er benutzt mehr als diejenigen, die von sich groß denken, benutzt er eigentlich diejenigen, die von sich denken, boah, wer bin ich eigentlich? Weil Gott das Törichte nimmt um die Weisheit der Welt. Wie sagt man? Zunichte zu machen. Danke. Das klingt sogar gehoben. Und er zweifelte an sich, dass er möglicherweise nicht groß genug ist, nicht stark genug ist, nicht, keine Ahnung, nicht reich genug, nicht charismatisch genug und all diese Sachen, aber Gott war da. Und habt ihr euch schon mal diese Geschichte angesehen mit Gideon? Hey Gott, das ist echt krass irgendwie. Weißt du, ich meine so, wieso dieser ganze Aufwand? Heißt, 22.000 Menschen kommen und Gott sagt zu viele. Von 22 gehen dann 12 nach Hause, bleiben 10 übrig. Gott sagt zu viele. Weißt du, ich meine so. Und irgendwann sagt er, weißt du, ich meine so, am Ende sind es 300, sagt Gott, das ist genau die Zahl. Und du denkst dir, gleich geht's ab. Weißt du, ich meine so richtig 300. Das ist das richtige 300. Weißt du, dieser Film, kennt ihr den Film? Okay, manche sind zu geistig, Filme anzuschauen. Oh, auf jeden Fall. Hier denkst du, pass auf, jetzt macht Gott mal was. Weißt du, ich meine so, du siehst das, wie so, keine Ahnung, wie, ich weiß es nicht, die fangen an halb zu fliegen oder sowas. Weißt du, ich meine, das sind so Vorstellungen, die ich habe durch die ganzen Filme beeinflusst, sorry. Und was aber Gott macht, er macht diesen ganzen Aufwand für eine Strategie, nimmt Krüge, schreit und zerbrecht die Krüge. Und die Schlachtreihen, gegen die sie eigentlich kämpfen sollten, die sind so von verwirrt, dass sie sich anfangen, selber niederzumetzeln. Mal ganz im Ernst, wenn das ein Film wäre, ich würde nicht hingehen. Weil ich meine so, das große Ende, wie ich mir das vorstellen würde, das ist sowas. Aber so ist Gott. So ist Gott, dass er auf wundervolle Arten und Weisen Errettung und Erlösung bringt. Und du denkst dir, weißt du, ich meine so, schick doch Frauen mit Krügen, weißt du, ich meine so. Wieso dieser ganze Aufwand, 22.000 Menschen, davon bleiben es nur 10 und dann nur 300. Dieser ganze Aufwand und dann Krüge zu zerschmeißen. Gott, schick doch einfach die Frauen, weißt du, ich meine so, kurz nach dem Mittagessen oder sowas, weißt du, ich meine so, mit ihren Krügen. Warum auch immer das Gott so macht und du denkst, weißt du mal, jetzt geht's ab, weißt du mal, die große Schlacht, nein, Krüge zerschmeißen und vorbei ist es. Einfach nur, damit Gott zeigt, pass auf, ich brauche niemand Charismatisches, ich brauche niemand Großes, ich brauche niemand Besonderes, ich brauche niemand Starkes, ich brauche einfach jemand, der mit mir geht. Doch alles, was der Teufel will, ist, dich klein zu halten. Und alles, was du dem Teufel sagen musst, ist, hey, halt mich noch kleiner. Weil dann wird sein Wunder noch größer sein. Schlag noch einmal drauf, aber da passt auf, mein Gott, der guckt nicht lang zu. Komm, mach mich noch kleiner. Sag noch was. Weil pass auf, gleich steht mein Gott auf. Gleich steht mein Gott auf und wenn er aufsteht, dann setze ich mich hin. Und dann hast du noch ein anderes Versteck, Jona, Rebellionsversteck. Dass du Gott begegnest, weißt du, ich meine so, das Ding ist Gott, hey, Gott spricht zu Jona, Gott ist mit Jona. Und wisst ihr, was Jona macht? Die Bibel sagt, Jona ging vom Angesicht Gottes weg. Weißt du, ich meine so, jeder von uns will zu Gott. Aber Jona geht vom Angesicht, er hat keine Lust. Warum? Ihm geht's mehr um seine Gefühle als um alles andere. Weißt du, ich meine so, Jona geht's um seine Gefühle. Und so will der Feind uns manchmal in dieses Versteck reindringen. Hey, weißt du was? Kümmer dich um deine Gefühle. Weißt du was? Kümmer dich um, und wir wissen alle, wie das ist. Mein kleines Aua hier, weißt du was? Ich hast einen Pickel ausgedrückt und hast einen blauen Fleck. Keine Ahnung, weißt du, ist mir gerade so eingefallen. Nicht, dass es bei mir so ist. Ich habe reine Haut, aber, weißt du, ich meine so, und dann hast du da einen blauen Fleck und der tut so weh. Und der ist schlimmer für dich als die Hungersnot in Äthiopien. Das ist wirklich so. Weil es meine Gefühle sind. Aber genau das ist dieses Versteck, wo der Feind uns hinein, wo er uns hineindringen möchte. Er möchte uns in dieses Versteck, dass es um meine Gefühle geht. Guck mal, wie die mich heute angeguckt. Letzte Woche hat sie mich so toll umarmt und heute hat sie nicht mehr Zeit gehabt, um mich anzuschauen. Weißt du, ich meine so, und vorbei ist es. Und Gott versucht es dem Jona irgendwie beizubringen, weißt du, mein Sohn. Und Jona, weißt du, wenn du Jona liest, es sind nur vier Kapitel, kurze Kapitel, müsst ihr lesen heute, wenn ihr nach Hause kommt. Das ist ein Gebot, okay? Aber wie er überhaupt mit Gott redet. Er sagt Gott, weißt du, Gott sagt, hey, weißt du, mein Sohn, hey, du musst, komm, geh nach Ninive. Er geht nach Ninive, geht durch Ninive durch, weißt du, als ich, und prophezeit über Ninive, in 40 Tagen ist hier vorbei und so weiter. 120.000 Menschen, 3 Tage hat er zu Fuß gebraucht, um durch ganz Ninive zu laufen. Das war eine der größten Städte der damaligen Zeit. Und er sagt, ihr werdet alle fertig sein. Weißt du, meinst du, dass sie ihn nicht gekillt haben? Wunder, nein, was machen sie? Sie fangen an, Buße zu tun. Und Jona, was er sich macht, er macht sich eine kleine Hütte irgendwo voll in der Sonne, weißt, pralle Sonne, und schaut sich an, jetzt bin ich gespannt, was da passiert. Weißt du, meinst du? Und das Ding ist, es passiert gar nichts. Wieso passiert gar nichts? Weil dieses Volk dieses Wort aufgenommen hat. Haben Buße getan, sogar der König. Sie haben Buße getan. Und Jona sagt zu Gott, anstatt dass er zu Gott sagt, danke Herr, dass du sie verschont hast, weil so wäre Abraham gewesen. Nein, Jona ist ein ganz anderer. Ich wusste, dass du sie verschonst. Wieso hast du mich überhaupt geschickt? Weil es ihm mehr um seine Gefühle geht, als um Gottes Bestimmung. Und wie interessant Gott ist, wie Gott einfach diese Sachen macht, ist, dass wegen dem Jona da gewartet hat, in der prallen Sonne, lässt Gott einen Rizinus, wisst ihr, was es ist? Ich nicht. Aufsprießen, der ihm Schatten gibt. Und es tut ihm so gut. Am nächsten Morgen schickt Gott einen Wurm, der diesen Rizinus anbeißt, oder wie auch immer man das sagt. Und er geht ein. Und Jona ist so deprimiert, er will sterben. Wegen dem Rizinus. Und Gott sagt ihm, Jona, schau mal, was du für ein Herz hast für den Rizinus. Wie viel mehr habe ich ein Herz für das Volk, für die Menschen. Aber Gott möchte uns aus diesen Verstecken rausholen. Und wir müssen verstehen, wenn der Feind versucht uns, und das ist das, was wir verstehen müssen, ist, dass der Feind, er ist nicht immer fair. Aber wir müssen verstehen, hey, wie wir dem Teufel widerstehen. Wie wir dem Teufel widerstehen, ist, dass wir als allererstes verstehen, dass diese Sache, dieser Kampf muss erstmal in einen anderen Raum geführt werden. Und dann der Feind versucht dich in diese Verstecke reinzudrängen, aber du willst nicht in diese Verstecke rein, du musst aus diesen Verstecken raus. Weil in diesen Verstecken gibt es kein Jubel, in diesen Verstecken gibt es keinen Sieg, in diesen Verstecken gibt es keine Ehre, in diesen Verstecken wirst du Gott nicht finden und seine große Erlösung. Nein, wir müssen da raus, aber der Feind versucht uns ins Scham zurückzuhalten, in Unwürdigkeit zurückzuhalten, in dass wir nicht groß genug zurückzuhalten. Er möchte uns zu verstecken, dass wir in Rebellion gegen Gott sind, weil Gott einfach gut ist und wir seine Güte manchmal nicht verstehen. Nur weil es uns manchmal um unsere Gefühle zu sehr geht. Und dann gibt es noch dieses eine Versteck. Das ist eigentlich das Lieblingsversteck von Christen. Ist das Religionversteck, wo die Pharisäer drin war. Dass die Pharisäer alles wussten. Weißt du, ich meine so, das waren die Schlauen. Das waren diejenigen, die sich hinter Bibelversen versteckt haben. Das waren diejenigen, die sich sogar versteckt haben vom religiösen Erscheinungsbild. Sie haben sich versteckt, weißt du, das waren diejenigen, die konnten ja die Bibel so zitieren. Das waren diejenigen, die wussten alle Bescheid, weißt du, ich meine so. Die wussten alles, die wussten ganz genau, wo die Apostel nicht mal geblickt haben, dass Jesus von sich behauptet hat, dass er nach 3 Tagen auferstehen wird. Die Pharisäer haben es verstanden, was er ihnen erzählt hat. Aber sie haben sich versteckt hinter diesem Pharisäertum. Sie haben sich versteckt. Und das sind manche, die sich einfach dahinter verstecken. Und das sind viele, weißt du, die nach außen hin sowas von religiös, sowas von geistlich aussehen. Aber was dahinter ist, ist irgendwie, hey, Und das sind oft so Lieblingsverstecke. Lieblingsverstecke von Religiösen, Lieblingsverstecke von Christen, weißt du, weil sie irgendwie wissen, hey, irgendwas läuft in meinem Leben falsch, aber ich muss unbedingt die Bibel lesen. Ich muss unbedingt beten. Ich muss 2 Stunden am Tag beten, damit ich Wohlgefallen bei Gott habe. Nein! Ja, ich liebe es, die Bibel zu lesen, jeden Tag. Aber nicht, weil ich Gott wohlgefallen möchte. Weil durch Bibellesen kann ich ihm nicht wohlgefallen. Ich weiß, dass es die Kraft Gottes ist. Ich weiß, dass es die Kraft Gottes ist, die mich rauszieht aus den Dingen. Und ja, es gibt Zeiten, hey, da muss ich mich zwingen, die Bibel zu lesen, aber das ist nicht der Hauptgrund, wieso ich die Bibel lese. Nein, weil ich weiß, der Feind möchte mich rausziehen davon, weil ich da ist die Kraft. Weil das Ding ist, das Nächste, wie du dem Teufel widerstehst, ist, indem du das sein Wort zitierst. Indem du ihm sagst, wer du in Christus bist, indem du ihm sagst, was sein Ende sein wird, indem du ihm sagst, wo eigentlich seine Position ist, und zwar unter den Füßen von Jesus. Indem du ihm sagst, hey, pass auf, ich weiß nicht, wie du redest, aber ich höre es knacken. Und ich lese die Bibel nicht, weil ich ihm wohlgefallen möchte. Ich kann gar nicht so viel beten, um ihm wohlzugefallen. Ich kann gar nicht so viel lesen, um ihm wohlzugefallen. Ich kann gar nicht so viel fasten, um ihm wohlzugefallen. Das geht nicht. Aber ich weiß, es ist Gottes Kraft. Aber die Pharisäer, was sie gemacht haben, sie haben all das benutzt in einem religiösen, um sozusagen ihre Unwürdigkeit zu überdecken. Es wäre viel einfacher gewesen. Nimm Jesus in dein Herz auf. Folge ihm einfach nur nach. Und eins der Dinge ist, wie du dem Teufel widerstehst, ist, du musst über deinen Gemütsbewegungen springen. Die ersten sagen, schaut mal, hey David, alles was auf ihn draufgekommen ist, diese ganze Situation mit seiner Familie und hier wollen seine Kumpels wollen ihn umbringen beziehungsweise steinigen und so weiter. Und er muss sich wirklich im Herrn stärken. Er muss in diesen Raum reingehen. Er muss in diesen Raum reingehen. Und das Nächste, was er dann macht, ist, schaut mal, er befragt Gott. Vers 8. Und David befragte den Herrn, soll ich dieser Schar nachjagen? Werde ich sie einholen? Und er sprach zu ihm, jage ihr nach. Ja, du wirst sie gewiss einholen und die Gefangenen ganz gewiss befreien. Und schaut mal, was Gott sagt. Gott sagt, ja, jage ihnen nach. Aber eigentlich ist es keine gute Antwort. Wohin soll ich sie ihnen nachjagen? Wie soll ich ihnen nachjagen? Wo sind sie überhaupt? Wohin muss ich gehen? Welche Strategie muss ich anwenden? Und Gott sagt dir manchmal, wenn du Gott befragst, Gott wird dir oft Antworten geben. Aber ganz selten wird er dir Antworten geben, wo du keinen Glauben brauchst. Und das ist das, was bei David passiert ist. Weißt du, er befragt Gott und Gott sagt, ja, folge ihm nach, du wirst. Aber trotzdem braucht er Glauben. Trotzdem braucht er Glauben, in eine Richtung anfangen zu gehen. Weil wohin soll ich gehen? Weißt, Gott hat ihm nicht gesagt, wohin er gehen soll. Gott hat ihm nicht gesagt, wo die Leute sind. Gott hat ihm nicht gesagt, welche Strategie er anwenden soll. Gott hat ihm auch nicht gesagt, wann er gehen soll. Gott hat ihm nichts gesagt irgendwie. Nur, dass er siegreich sein will. Und so viele von uns würden diese Antworten von Gott einfach zur Seite schieben. Weil wir hätten es gerne viel genauer, spezifischer. Am besten, Gott, mach's jetzt sofort, weil erst wenn ich sehe, glaube ich. Nein. Gott gibt uns oft Antworten, die Glauben benötigen. Schaut mal Gideon, wieder Gideon, der dieses Zweifel versteckt. Gideon war da und Gott erscheint vor ihm, der Herr. Weißt du, ich meine so? Und Gott, der Herr, sagt ihm, was zu tun ist. Und er sagt, okay, weißt du was, bring mir ein Opfer. Er bringt ihm ein Opfer, ein Stier und so weiter, bereitet alles vor. Der Engel des Herrn berührt und auf einmal, wumm, geht Feuer auf, alles wird auf einmal verbrannt und er ist weg. Und wisst ihr, wie Gideon dann ist? Und sagt er, Herr, bitte entschuldige meinen Zweifel, aber nur noch eine Sache, dass ich auch wirklich weiß, dass das stimmt. Ich habe hier frisch geschorene Wolle. Ich lege sie aufs Feld. Am nächsten Morgen hätte ich gerne, dass das ganze Feld voller Tau ist. Nur diese frisch geschorene Wolle nicht. Am nächsten Morgen geht er hin. ganze Feld ist voller Tau, nur die frisch geschorene Wolle nicht. Und Gideon sagt, Herr, nur noch einmal. Nur ein einziges, nur noch einmal, Herr. Sagt, jetzt mal, drehen wir das mal ein bisschen um, Herr. Am wieder frisch geschorene Wolle. Ich will, dass nur Tau auf dieser frisch geschorenen Wolle liegt und überall auf dem Feld nicht. Nächsten Morgen geht er hin. Genau so ist es. So oft, dieses Versteck des Zweifels ist eine Katastrophe. Aber David war nicht so einer. Gott sagt, du wirst sie einholen. Gott sagt, du wirst sie besiegen und er geht. Er braucht nicht mehr Antwort. Er braucht nicht mehr Antworten. Aber wir sind manchmal so, dass, hey, wir bekommen eine Antwort von Gott und haben ein tolles Gefühl und dann gehen wir und denken, weiß ich mal, so, wie soll das jetzt passieren? Und das Ding ist, das nächste, was du wissen musst, wie du dem Teufel widerstehst, ist, indem du weiterhin in Prinzipien wandelst. Und das ist das, was David gemacht hat. David, okay, was er gemacht hat, er hat sich selbst im Herrn gestärkt, okay, andere Dimensionen hineinführen, wie du dem Teufel widerstehst. Du kannst dem Teufel nicht widerstehen, indem du Natürliches mit Natürlichem bekämpfst, sondern du musst das Natürliche in den geistlichen Raum erstmal führen. Und dann benötigt es eine natürliche Reaktion. Das nächste, was er macht, er befragt den Herrn. Herr, was ist zu tun? Werde ich sie besiegen? Ja, du wirst sie besiegen. Okay, langt mir. Mehr brauche ich nicht wissen. Und wir denken, Herr, gib mir noch einen Traum und einen zweiten und einen dritten und einen vierten und dann noch 27 Geschwister, dass die auch 27 Träume haben, dass die alle in Übereinstimmung sind und alle sollen mit dem gleichen Buchstaben anfangen und gleiche Zahlen sollen vorkommen und all diese Sachen und dann glaube ich die und dann. Für all die Prophetischen hier. Aber es langt eine einzige Aussage von Gott, du wirst siegen. Geh. Und es langt. Das nächste ist, du musst einfach nur in den Prinzipien wandeln. Und schaut mal, was er macht. Er hat alles verloren. Hier hast du Leute, die möglicherweise die ganze Zeit um ihn herum krummen, möglicherweise weiß, Schwerter schärfen und sich denken, hey, wir haben den David, weißt du was, wenn das hier jetzt nicht gut ausgeht, wir haben den Stein noch, wir wissen, wie es ist. Okay, pass auf. Unter diesem ganzen Druck. Aber was er macht, und schaut mal, das ist sowas von krass. Sie finden einen Ägypter, der seit 3 Tagen und 3 Nächten auf dem Feld liegt, ohne was gegessen und ohne was getrunken zu haben, ist ohne Bewusstsein da. Aber was macht David? Prinzipien befolgen. Segne, damit du gesegnet wirst. Und er hat doch eigentlich gar keine Zeit. Er hat selber noch gar nichts. Aber er findet diesen Ägypter. Sie bringen ihn zu ihm. Was macht er? Er gibt ihm sogar Rosinenkuchen. Weißt du, ich meine so, das ist sozusagen die Sachertorte von damals und so weiter. Und er gibt ihm diese ganzen Sachen und so weiter. Und er wird gestärkt. Er wird gestärkt. Und pass auf, in ihm, in diesem Typen aus Ägypten ist die Lösung. Er sagt ihnen, wo sie sind. Er sagt ihnen sogar noch etwas. Er sagt ihnen, hey, nicht nur Ziklag haben sie eingenommen und beziehungsweise alles aus Ziklag, sondern von den Philistern haben die Amalekiter auch alles mitgenommen. Und David erfährt, hey, pass auf, was da zu holen ist, ist nicht nur das, was ich verloren habe, sondern weitaus mehr, als ich jemals verloren habe. Und hier hast du, er verfolgt Prinzipien, indem er die Schwachen weiterhin betreut. Hier befolgt er Prinzipien, und schaut mal, was die Bibel sagt in Hebräer 13, die Gastfreundschaft, vergesst nicht. Egal in welcher Lage du bist, die Gastfreundschaft, vergesst nicht. Denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Eins der Situationen, wo ich am meisten von mir selber enttäuscht war. Ich bin jemand, und diese ebenso, dass wir uns immer, egal wo wir sind, ob es in großen Meetings ist, kleinen Meetings sind, wir wollen Menschen sehen. Ich schaue mir die Leute an, die mit denen nicht geredet wird, um zu ihnen zu gehen, um mit ihnen zu reden. Ich schaue mit Leuten an, die nicht geistlich aussehen und die Leute vielleicht denken, ja, den kennen wir nicht. Genau da gehe ich hin und rede mit ihnen. Und es gab mal ein Meeting mit einigen hochkarätigen Leuten. Und da war ein Mann da, der sah nicht mal aus, als wäre er Christ. Aber er war bei diesem Meeting da. Und ich habe mich mit ihm unterhalten. Das Ding ist, was Menschen oft brauchen, ist, sie brauchen einfach ein Ohr. Ich kann ihnen eins geben, 2 nicht, aber 1. Sie brauchen ein Ohr, damit du ihnen zuhörst. Und ich habe ihm zugehört. Und es hat ihm so gut getan. Aber was mich so sehr verletzt hat, ist, dass Und ich war so enttäuscht von mir, dass ich 2 Tage später war hier einer dieser hochkarätigen Personen und der wollte mit mir reden und wir haben gemeinsam gegessen und so weiter. Und dieser kam zu unserem Tisch. Und er kam und ich habe natürlich gesagt, dass er sich hinsetzen darf, aber ich habe ihm nicht in einer Minute Aufmerksamkeit geschenkt. Und später sind wir dann alle nach Hause und so weiter und ich habe mich von ihm nicht verabschiedet und ich habe einfach nur geweint die ganze Zeit. Einfach nur geweint. Und ich weiß, es gibt Situationen, wo das nicht so ist, wo die Situation es manchmal nicht erlauben, aber ich habe gemerkt, Herr, ich habe hier jemanden, der geistlich aussieht und auch den du benutzt und so weiter, mehr Aufmerksamkeit gegeben als jemanden, dem ich vielleicht nur 2 Sekunden hätte Aufmerksamkeit geben können. Und ich habe so einen Schmerz in mir empfunden, so eine Enttäuschung über mich selber, wirklich. Ich habe geweint. Weil ich selber über mich enttäuscht war, weil ich gemerkt habe, das ist nicht wie Jesus wäre. Und ich habe mir zu Prinzip gemacht, diejenigen, die nicht so aussehen, das sind diejenigen, um die ich mich kümmern werde. Und die Bibel sagt, ohne es zu wissen, habt ihr Engel beherbergt. Schaut mal, wenn David dieses Herz nicht gehabt hätte, hätte er nicht gewusst, wo seine Lösung ist. Hätte er nicht gewusst, wo er hingehen muss. Gastfreundschaft vergesst nicht. Sage ich immer und immer wieder Leuten, hey, als eins der letzten Punkte sage ich, weißt du was, egal was ich dir sage, bei Seelsorgegesprächen, eine Sache vergesst nicht, dich um Bedürftige zu kümmern. Das darfst du nicht vergessen. Nie. Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Und dieser Ägypter erklärt ihm dann, was es für eine Belohnung gibt, dass sie nicht nur Ziklag eingenommen haben und alles aus Ziklag mitgenommen haben, sondern alles aus den Gebieten der Philister. Und David kommt da mit seinen Männern, kommt dort an und sie nehmen sie ein, beziehungsweise nehmen die Frauen kommen wieder zurück und sogar all das, was sie verloren hatten und noch viel mehr, nehmen sie mit. So, jetzt waren aber 200 seiner Männer waren zurückgeblieben, weil sie müde waren. Und er kommt mit diesen ganzen Sachen zurück zu diesen 200 Männern. Und David möchte und sagt, wir werden mit diesen 200 Männern teilen. Aber diese 400, die mit ihm waren, die sagen, nein. Was? Die haben ja nichts gemacht. Die waren hier hinten und sind da geblieben. David sagt, nein, wir machen das nicht so. Das sind unsere Brüder und wir werden mit ihnen teilen. Egal was du denkst, ob sie genügend gearbeitet haben, ob sie genügend mitgemacht haben und so weiter. Nein. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Sie werden das Gleiche bekommen. Und das Ding ist, es ist nicht nur in dieser Situation, sondern die Bibel sagt, es wurde zum Gesetz. Weil er Dinge anders gesehen hat als wir. Noch viel besser. Er kommt nach Juda zurück und hat so viel reingenommen, dass er Geschenke geschickt hat zu seinen Brüdern und Freunden in ganz Juda. Das war David. Deswegen ist David ein Mann nach Gottes Herzen. So viele Fehler in seinem Leben. Aber er hat Prinzipien befolgt. Er hat die Umstände in die richtige Dimension geführt, wo die Lösung ist. Er hat den Herrn befragt. Er hat nicht 35.000 prophetische Worte gebraucht, um dann zu wandeln. Es hat ihm ausgereicht. Gott, bist du mit mir? Gott, ja, alles klar, ich gehe. Und auf meinem Weg, auch wenn ich nicht verstehe, wohin es gehen muss, werde ich deine Prinzipien befolgen. Ich sehe da einen, oh, der ist kurz vorm Tod. Hey, bringt ihn. Auch wenn wir nichts haben, bei uns ist nichts. Aber für ihn werden wir noch was haben. Für ihn werden wir noch Wasser haben. Für ihn werden wir noch einen Rosinenkuchen haben. Für ihn werden wir noch Brot haben. Und wir werden ihn, und in dem, der eigentlich sozusagen ihn von seiner Mission eigentlich wie aufgehalten hat. Aber Gastfreundschaft ist Gott wichtig. Er hatte die Lösung, wo die Leute sind. Und stell dir mal vor, möglicherweise hätte er das Prinzip nicht befolgt. Ich weiß nicht, wo er gelandet wäre. Bring es in die richtige Dimension. Wenn der Teufel dich angreift, du musst es in die richtige Dimension hineinführen. Du musst anfangen, das Wort mit dem Wort Gottes ihn zurückzudrängen. Du musst den Herrn befragen. Wir müssen den Herrn befragen. Und nicht so, dass wir, keine Ahnung, 4 Stunden mit ihm reden müssen und er uns alles detailliert erklären muss, wie ein Architekt oder was weiß ich. Nein. Es langt dir eine Sache. Du wirst Erfolg haben. Und das nächste, Prinzipien einhalten. Gastfreundschaft ist wichtig. Weitere Prinzipien einhalten. Geben ist seliger wie nehmen. Willst du gesegnet sein? Sei ein Segen. All diese Prinzipien, obwohl du selber nicht hast, diese Prinzipien sind so wichtig vor Gott, dass Gott sagt, hey, den Bedürftigen gebe. Und wenn du nichts hast, sagt Gott, pass mal auf, Jesus sagt, wenn du nichts hast, um den Bedürftigen zu geben, geh nach Hause, verkauf irgendetwas, um den Bedürftigen zu geben. Was da eigentlich bedeutet, ist, eigentlich hast du selber, bist du selber bedürftig. Aber bei Gott ist es so wichtig, weil das ein Prinzip ist, dass wenn du gibst, wirst du gesegnet werden. Dass Gott sagt, auch wenn du nichts hast, geh nach Hause, du hast bestimmt irgendwas zu verkaufen. Ich habe immer Schuhe zu verkaufen. Irgendwas zu verkaufen, um zu geben. Derzeit sind es nur Hosen. Irgendetwas zu verkaufen, um zu geben. Geben ist viel wichtiger. Und wandel so, als hättest du eins der besten Sachen dir, und das ist meine letzte Sache, weil da blinkt es unheimlich rot. Können wir das irgendwie blau machen oder sowas? Nein. Eins von den ersten Dingen, die ich von der Ise gelernt habe, ist genau dieses Prinzip. Immer zu geben. Immer zu geben. Auch wenn ich nichts habe, ich würde verkaufen, um zu geben. Aber auch immer so zu wandeln und so auszusehen, als hätte ich was zu geben. Wenn ich euch erzähle am Anfang, wie ich angefangen habe sozusagen im Job und habe zusammen mit anderen Immobilienbüro gehabt und so weiter. Ich habe einen Anzug gehabt und das war der einzige, den ich hatte. Aber ich habe den immer so getragen, wie wenn er jeden Tag neu aussah. Ich hatte Schuhe. Ich liebe Schuhe. Ich kann nicht verstehen, wenn jemand dreckige Schuhe hat. Bei mir sind sie immer. Und ich hatte Schuhe, die waren immer glänzend, wie wenn sie direkt vom Schuhmacher sind. Was aber niemand wusste ist, hier unten, weil ich sie so sehr getragen habe, hatten sie so riesen Löcher. Und im Regen bin ich gewandelt, meine Socken waren sowas von nass, aber ich saß vor Kunden da, komplett gefrorene Füße, aber ich saß da, als wäre ich gerade, bin ich gerade von Job gekommen oder sowas. Und ich hatte kein Geld, ich hatte 9,57 Euro pro Woche für mein Essen. Aber ich hatte immer was zu geben, weil Lisa hat gesagt, immer was geben. Und ich kann mich erinnern, ich habe dann 10 Euro habe ich gesät für ein Auto. Ich habe ein Auto gebraucht. Ich habe 10 Euro gesät für ein Auto. Und auf einmal, die kommende Woche, hatte ich 157 Euro habe ich zurückbekommen. Nicht von irgendwo, sondern jemand hat mich gesehen mit 157 Euro. Und ich habe gedacht, boah, dieses Ding funktioniert. Und Gott sagt zu mir, nimm diese 157 Euro und gib sie direkt sofort alles weiter. Und ich so, wieso? Sagt ja, weil das ist ein Segen, den ich gegeben habe. Von den 10 Euro, aber ich will dir noch einen größeren geben von diesen 157. Das nächste, was ich gemacht habe, ich habe es gemacht. Und dann habe ich ein Auto gebraucht und der Herr spricht zu Bettina, sie soll mir das Auto schenken. Ihr Auto schenken. Und die Bettina sagt es zu Ise, jetzt pass auf. Und die Ise sagt zu Bettina, ja, damals. Und wir waren noch nicht verheiratet, war auch nicht zusammen, war auch nicht mal in Gedanken. Und die Bettina sagt, hey, ich habe diesen Eindruck, aber das ist doch voll komisch. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Hirway was braucht. Und diese hat dir dann erzählt, wie es eigentlich aussieht. Was für ein Segen dieses Auto war. Fragt Stepan, der durfte mitfahren. Als ich dieses Auto verkauft habe, wirklich, das war ein Polo, der war 14, 15 Jahre alt. Weißt du, ich meine, so Handbremse kaputt und so weiter. Ich musste ja am Bordschein so parken, so rein, damit er nicht runterrollt. Ja. Stepan und ich im Anzug, wir mussten auf der A8 so oft anschieben, weiß man, so im Anzug, damit das Ding überhaupt funktioniert. Aber hey, das war so ein Segen bei Schnee, ja genau, die Leute fahren an uns vorbei, sind, weiß man, so ein großer und etwas breiter, weiß man, so im Anzug schieben einen alten Polo auf der A8, wie das aussah. Aber ich habe so geschoben, als würde ich nichts brauchen. Die sind alle an mir vorbeigefahren, keiner hat mir Hilfe gebraucht. Ich brauche nichts, nein. Was ich sagen möchte ist, diese Prinzipien funktionieren. Wenn du verstehst, dass du in einem Bund bist mit deinem mächtigen Gott, dann wandle in diesen Prinzipien und du wirst sehen, wie der Feind flieht und du einen großen Sieg davontragen wirst. Nicht nur für dich, sondern um andere ebenso zu segnen. Das ist der verrückte Mittelpunkt. Amen. Seid gesegnet. Halleluja.